Den Predigttext will ich jetzt gerne einmal nochmal vorlesen vor der Predigt. Den finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 24, die Verse 23 bis 27. Hier befindet sich Paulus bei dem Gouverneur Felix in Caesarea als Gefangener. Und er, das heißt Felix, befahl dem Hauptmann Paulus in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu gewähren und auch keinem der Seinen zu verbieten, ihm Dienste zu leisten oder zu ihm zu kommen. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete: Für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Zugleich hoffte er aber auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließe. Darum ließ er ihn auch öfters kommen und besprach sich mit ihm. Als aber 2 Jahre verflossen waren, bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger, und da sich Felix die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus gebunden zurück.
Liebe Predigthörer, liebe Gemeinde, verteilt an vielen Orten, der unwahrscheinliche Zuhörer, so lautet unser Predigtthema heute Morgen. Aus meiner Perspektive müsste der Titel eher lauten, der unsichtbare Zuhörer. Denn ich vermisse Sie sehr, zugegeben. Auch wenn ich weiß, dass jetzt viele vor ihren Laptops oder sonstigen Bildschirmen sitzen, auch wenn ich mir viele Gesichter vorstellen kann, wie sie jetzt erwartungsvoll dem Livestream folgen, auch wenn wir als BEG sehr dankbar sind, dass die Gemeinde Jesu durch das Wort unseres Herrn gesammelt wird unter allen Umständen. Deshalb konnte Paulus ja sogar aus dem Gefängnis schreiben: Gottes Wort ist nicht gebunden. Und wir können hier aus dem leeren Gemeindesaal in Hannover die Botschaft ins Netz schicken: Gottes Wort ist nicht einsperrbar, sondern es bahnt sich seinen Weg in die Häuser, in die Wohnungen und gewiss auch in die Herzen. Weil es Gottes Wort ist und seine Wahrheit und eben nicht unsere. Und trotzdem braucht ein Prediger seine Hörer, weil die ja eigentlich mitpredigen jeden Sonntag, weil die mitpredigen durch ihre Reaktionen, durch ihr Mitgehen, durch ihr zustimmendes Nicken, durch ihr Stirnrunzeln, ihr nachdenkliches Stirnrunzeln manchmal, durch ihr erleichtertes Lachen oder auch manchmal stilles Mitweinen. Ja, unsichtbare Hörer sind sie heute, aber trotzdem nicht unwirksame Hörer. Weil viele von ihnen, weil viele von euch, das weiß ich, in diesen Minuten auch aus der Ferne mitbeten. Mitbeten dafür, dass Gott durch diese Predigt wirklich zu uns reden kann. Mitbeten dafür, dass die vor uns liegenden Verse jetzt in richtiger Weise erklärt werden, dass deutlich wird, was uns Gott damit sagen will. Weil sie mitbeten dafür, dass diese Zeit, die wir jetzt getrennt und doch gemeinsam verbringen, dass diese Zeit einmal in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Danke, dass Sie jetzt dabei sind. Und lasst uns den noch einmal anrufen, der immer dabei ist, wenn sich seine Gemeinde um sein Wort versammelt. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Gegenwart, dass du genauso real unter uns bist, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen können. Und wir bitten dich, lieber Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es ist unsere Hoffnung, und die wird auch immer wieder bestätigt, dass sich unter den vielen unsichtbaren Hörern auch manche unwahrscheinlichen Hörer finden. Und das ist ja unser Thema heute Morgen, unwahrscheinliche Hörer. Also Hörer, von denen man landläufig nicht erwarten würde, dass sie sich am Sonntagmorgen eine Predigt anhören. Unwahrscheinliche Hörer, vielleicht weil sie das bisher in ihrem Leben kaum gemacht haben. Vielleicht weil sie eine distanzierte Haltung zu allem haben, was nach Christentum riecht. Unwahrscheinliche Hörer vielleicht, weil sie eigentlich davon ausgehen, dass die Bibel nur ein altes Buch sei. Unwahrscheinliche Hörer, weil jemand, der Sonntagmorgen in der Regel auf dem Fußballplatz oder im Schwimmbad verbringt, was ja zurzeit leider nicht geht, dass der dann auf irgendeinem Wege in unseren Livestream geraten ist oder in den kommenden Wochen noch an unseren Livestream geraten wird. Apropos, am kommenden Sonntag, Sie haben es schon gehört, 5. April, laden wir zu einem Gottesdienst ein, in dem die Basics, die Grundlagen des Christseins erläutert werden. Warum sollte man überhaupt Christ sein? Wie kann man Christ werden? Und das wird ein provokativer Titel sein, der über diesem Gottesdienst steht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein berühmtes Zitat von Jesus, ein berühmter Filmtitel und das Motto am kommenden Sonntag. Und dann hoffen wir auf besonders viel unwahrscheinliche Hörer, auch wahrscheinliche natürlich. Aber Sie können mit dazu beitragen und daran mitwirken, dass noch mehr unwahrscheinliche Hörer dazukommen. Von dem Flyer, den Sie über unsere Homepage herunterladen können, haben Sie schon gehört. Und dann kann das viral gehen als PDF-Datei durchs Internet. Einer unserer Mitarbeiter, ich darf das hier sagen, der zurzeit in Brandenburg studiert, hat etwa dafür gesorgt, dass nahezu 2000 dieser Flyer in Brandenburg verteilt worden sind. Das stört dann nicht mal die Entfernung, weil man ja sogar in Brandenburg am Frühstückstisch sein Laptop oder Tablet einfach dazustellen kann und dann sind wir da. Und auch in unserem Predigttext heute Morgen bekommen wir es mit einem unwahrscheinlichen Zuhörer zu tun, ja sogar mit deren zwei, ein älterer Mann und eine jüngere Frau. Sie finden den Text in der Apostelgeschichte, die der Arzt und Historiker Lukas aufgeschrieben hat, Apostelgeschichte 24. Und damit kommen wir noch einmal jetzt zur Apostelgeschichte zurück, die uns schon bei den ersten beiden Livestreams am letzten Wochenende begleitet hat. Inzwischen hat Paulus die dritte Missionsreise abgeschlossen. Er ist wohlbehalten in Jerusalem angekommen und die Begegnung mit der Gemeinde dort in Jerusalem wird ein voller Erfolg. Lukas berichtet darüber in Apostelgeschichte 21 ab Vers 17. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns. Also bei diesem Uns ist Lukas auch dabei, der das aufschreibt und andere Mitarbeiter, ging er mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten. Ein voller Erfolg, diese Begegnung. Und so schön die Begegnung mit den Glaubensgeschwistern, so aggressiv ist der Widerstand, den Paulus von anderer Seite erfährt. Andere jüdische Volksgenossen, die dem früheren Vorzeigepharisäer nicht verzeihen wollen, dass er jetzt Jesus Christus als Messias und als Sohn Gottes verkündigt. Und zwar bis weit in den europäischen Kulturraum hinein. Dass Paulus jetzt in aller Öffentlichkeit sagt, wir müssen nicht mehr länger auf den Messias warten. Von jetzt an können wir Juden, aber auch die Heiden, einen direkten Draht zu dem allmächtigen Gott bekommen, dem lebendigen Gott, dem Gott der Bibel. Und Jesus Christus ist die einzige, aber vollkommen ausreichende Brücke zu diesem allmächtigen Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Es war dieselbe Botschaft, die auch die anderen bekehrten Judenchristen in Jerusalem schon seit vielen Wochen verkündigten. Aber Paulus war ihnen ein besonderer Dorn im Auge, wahrscheinlich auch, weil er in seinem früheren Leben auf ihrer Seite gestanden hatte. Weil Paulus eben, tja, man kann es nicht anders sagen, als Einpeitscher der Christenverfolger bekannt gewesen war. Und dann hatte er die Seiten gewechselt. Und als dann herauskommt, dort in Jerusalem jetzt in diesen Tagen, dass Paulus sich wieder aufhält in dieser Hauptstadt des Judentums, da hat dann die Antifa zugeschlagen, die Gewalt der Straße. In Apostelgeschichte 23, Vers 12 lesen wir, als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Mehr als 40. Und die ehrwürdigen Funktionäre der alten Ordnung haben das dankbar in Kauf genommen. Und sie haben augenzwinkernd mit dem Mob kooperiert. Liebe Gemeinde, es sind schlechte Zeiten, wenn der Mob auf der Straße und die mächtigen Institutionen Hand in Hand arbeiten, um unliebsame Meinungen zum Schweigen zu bringen. Und genau das passiert in jenen Tagen in Jerusalem. Die oberste Kirchenbehörde spielt das tödliche Spiel mit. Sie werden Paulus vorladen. Und wenn Paulus dann sich auf dem Weg zu der Vorladung befindet, dann soll der Mob zuschlagen. So ist es geplant. Und erst 5:45 fliegt der mörderische Plan doch noch auf. Die römischen Sicherheitskräfte erfahren davon. Und in letzter Sekunde können sie den Apostel aus den Fängen des gewalttätigen Mobs retten. Der römische Stadtkommandant von Jerusalem lässt Paulus dann umgehend in Schutzgewahrsam nehmen und noch in der Nacht evakuieren sie ihn dann unter großem Sicherheitsaufwand raus aus Jerusalem und so landet Paulus schließlich in Caesarea am Meer. Dort im Palast des Gouverneurs Felix, das war einer der Nachfolger von Pontius Pilatus, der regierte von 52 bis 59 nach Christus. Aber hier im Prätorium in Caesarea, da ist der Apostel erstmal in Sicherheit. Und dieser Felix, dieser Gouverneur, der soll nun entscheiden, wie es mit Paulus weitergehen wird. Für Paulus bedeutet das erstmal, dass er durchatmen kann. Endlich dort mal in Sicherheit. Für den Gouverneur Felix aber bietet sich dadurch die Chance seines Lebens. Er bekommt eine Chance, so wie sie Pilatus 25 Jahre vorher bekam, als er Jesus begegnete. Und ganz ähnlich kommt dieser Felix mit Paulus persönlich ins Gespräch, mit dem Paulus, der etwa vor einem Jahr den Römerbrief abgeschlossen hat. Er kommt mit ihm ins Gespräch und darum auch in Tuchfühlung mit dem Evangelium. Und jetzt verstehen Sie auch unseren Predigttitel, der unwahrscheinliche Zuhörer. Wenn noch vor einer Woche dem Felix jemand gesagt hätte, du bekommst bald einen Intensivkurs im Evangelium, dann hätte er den für übergeschnappt erklärt. Aber jetzt ist es wirklich soweit. Der unwahrscheinliche Zuhörer, zunächst hatte es dort in Caesarea ja eine öffentliche Verhandlung über den Fall Paulus gegeben. Dazu war die Kirchenleitung extra aus Jerusalem angereist und sie hatte ihre Anklage gegen Paulus vorgetragen. Aber Felix hatte einen politischen Riecher. Und Felix hat schnell gemerkt, dass die kriminellen Vorwürfe gegen den Apostel gegenstandslos sind. Paulus war kein Aufrührer, Paulus war kein Tempelschänder und die hebräische Bibel behandelte er mit größtem Respekt, von wegen Blasphemie. Und das merkt der Gouverneur sehr schnell. Aber trotzdem findet er nicht den Mut, ganz ähnlich wie Pilatus, findet er nicht den Mut, Paulus einfach auf freien Fuß zu setzen. Dazu fürchtet Felix die jüdischen Behörden zu sehr. Die jüdischen Behörden könnten sich beim römischen Kaiser über ihn beschweren und das wiederum könnte gefährlich werden für seine Karriere. Der Job eines römischen Gouverneurs, müssen Sie wissen, war damals etwa so sicher wie heute der Job eines Bundesliga-Trainers. Und wenn der Kaiser den Daumen senkte, musste der Gouverneur seine Koffer packen. Und deshalb taktiert Felix. Aber Gott ist dem Gouverneur so gnädig, dass er ihm jetzt die Chance gibt, sein Leben für immer und ewig in Sicherheit zu bringen, mit Gott in Ordnung zu bringen. Und so öffnet sich für diesen Politiker plötzlich eine Tür. In diesen Tagen wird Felix zum unwahrscheinlichen Zuhörer. Und hier, jenseits der offiziellen Bühne, jenseits der großen Politik, da entdecken wir an diesem Gouverneur eine Seite, mit der wohl auch Paulus nicht gerechnet hätte. Felix sucht von sich aus das persönliche Gespräch mit diesem Prediger, der zugleich sein Gefangener ist. Ein Gespräch unter vier Augen, unter sechs Augen, wie wir gleich sehen. Und hier sind wir dann mitten in unserem Text. Apostelgeschichte 24, Abvers 23. Und er, also Felix, befahl dem Hauptmann, Paulus in Gewahrsam zu halten, also ihn noch nicht auf freien Fuß zu setzen und ihm Erleichterung zu gewähren und auch keinem der Seinen zu verbieten, ihm Dienste zu leisten oder zu ihm zu kommen. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Also Paulus kommt hier in Luxushaft. Das lesen wir in Vers 23. Er kann besucht werden, er hat relativ viele Freiheiten. Und nun sehen wir in diesen wenigen Versen, was passiert, wenn jemand zum unwahrscheinlichen Zuhörer wird. Und das, liebe Gemeinde, kann uns Mut machen. Kann uns Mut machen für unsere missionarischen Kontakte in den kommenden Tagen und Wochen. Das Erste, was wir hier sehen, Gott schickt die Situation. Also, wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt. Gott schickt die Situation. Nach menschlicher Wahrscheinlichkeit war es undenkbar. Undenkbar, dass ein Mann wie Felix eine Privateinführung in den Römerbrief bekäme. Bei seiner Erziehung, bei seiner beruflichen Karriere, bei seiner religiösen Tradition, bei seinen Alltagskontakten. Undenkbar. Aber Gott schickt diese Situation. Gott befördert den Gouverneur in eine Position, wo er plötzlich Aug in Aug mit der wichtigsten Information konfrontiert wird, die ein Mensch in seinem Leben überhaupt erhalten kann. Und das menschliche Werkzeug dazu ist Paulus und bist du. Paulus landet ja nicht in diesem Zwiegespräch mit Felix, weil er das so geplant hätte. Als Teil einer langfristigen evangelistischen Strategie und dann spreche ich eben mit dem Gouverneur Felix. Nein, Gott schickt die Situation. Paulus ist unterwegs, um Gott zu dienen. Das ist seine Verantwortung. Aber Gott zieht die Fäden im Unsichtbaren. Gott schickt die Situation. Unsere Techniker setzen ihr Herzblut da rein, einen ordentlichen Livestream einzurichten. Die arbeiten auch die Woche über noch daran. Aber Gott sorgt dafür, dass jemand, der um diese Zeit normalerweise auf dem Fußballplatz oder im Schwimmbad wäre, dann doch reinhört und vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben davon erfährt, dass Gott nach seinem Leben fragt. Gott schickt die Situation. Felix will ja erstmal nur Zeit gewinnen. Felix drückt sich um eine Entscheidung in der Sache. Kein Freispruch, aber dafür luxushaft, vielleicht auch um sein Gewissen zu beruhigen. Die Römer nannten das Custodia Libera. Custodia Libera, das heißt, du hast ein angenehmes Zimmer als Zelle und kannst Besuch empfangen. Aber irgendetwas treibt diesen Felix dann dazu, dem Prediger eine theologische Frage zu stellen. Nicht weniger als das. Wenige Tage nach der Verhandlung kündigt sich hoher Besuch bei Paulus an, Vers 24. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Sie treffen da also zusammen in irgendeinem Gesprächsraum und plötzlich öffnet sich eine Tür. Es ist noch nicht die Tür des römischen Gefängnisses, aber es öffnet sich eine Tür zum Herzen dieses römischen Funktionärs. Er kommt nicht nur allein, er bringt gleich auch noch seine junge Frau mit. Ich weiß nicht, an wen Sie persönlich denken, aus Ihrer Nachbarschaft oder aus Ihrem Bekanntenkreis oder aus Ihrem Kommilitonenkreis. Wenn Sie einen unwahrscheinlichen Zuhörer benennen müssten, an wen denken Sie da? Vielleicht ist der oder die in seinem Herzen ja gar nicht so viel anders gestrickt als dieses spezielle Pärchen, das hier den Paulus im Gefängnis besucht. Wir wissen über die beiden etwas mehr noch, als Lukas aufschreibt. Gott hat dafür gesorgt, dass wir auch in weiteren historischen Quellen das Bild noch sozusagen dichter machen können. Der jüdische Historiker Flavius Josephus hat über die beiden geschrieben und auch der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Und da wird das Bild doch sehr differenziert. Da ist einmal Drusilla, immer noch eine junge Frau von knapp 20. Josephus schreibt, sie sei geboren 38 nach Christus, also jetzt etwa 20 Jahre. Sie hat jüdische Vorfahren und sie hat bis zu dieser Begegnung mit Paulus schon eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Ihr Vater war Herodes Agrippa I. und der hat sie schon als junges Mädchen mit einem nordsyrischen Kronprinzen verlobt. Die Ehe kam dann nicht zustande, weil der Prinz sich weigerte, die Bedingung der Beschneidung zu erfüllen. Und daraufhin verkuppelte Drusillas Bruder Agrippa II., die junge Dame mit dem König von Emesa in Syrien. Dieser Mann hörte auf den Namen Acizus. Also sie wurde mit dem Acizus verlobt und dem gefiel Drusilla so gut, dass er die Beschneidung in Kauf nahm. Aber damit kam die Frau aus gutem Hause immer noch nicht zur Ruhe. Denn irgendwann trat dann der römische Gouverneur Felix in ihr Leben. Dem gefiel die Dame aus dem Hause Agrippa so gut, dass er sie unbedingt erobern wollte. Er schickte einen Juden aus Zypern namens Atomos. Und dieser Atomos überredete die Drusilla dann, ihren syrischen Mann zu verlassen und in den Ehehafen mit Felix einzulaufen. Und jetzt war sie 20 Jahre alt und hatte schon fast alles hinter sich. Eine von Jugend auf herumgeschobene junge Frau, die sich in ihrem Eheleben weit, weit von ihrem jüdischen Glauben und von Gottes Geboten entfernt hatte. Und es gibt eine historische Quelle, die vermutet, das wissen wir nicht, dass sie möglicherweise die treibende Kraft hinter diesem Gefängnisbesuch war. Dass sie nicht eher Ruhe gegeben hat, bis der Felix dann endlich mit ihr gemeinsam den Paulus aufgesucht hat. Vielleicht hatte Paulus, der ja aus demselben jüdischen Volk kam wie Drusilla, irgendetwas in ihrem Gewissen geweckt. Vielleicht keimte da in ihr eine Sehnsucht, dass es doch noch ein anderes Leben geben könnte. Dass doch noch mit 20 nicht alles schon vorbei sein muss. Und wahrscheinlich hatte sie das nie vorher so deutlich gehört, dass ein kluger Kopf wie Paulus sich frank und frei dazu bekannte. Das hatte er in der Verhandlung gesagt und vielleicht war ja Drusilla dabei gewesen oder man hat es ihr erzählt. Apostelgeschichte 24, 14, da hatte dieser Intellektuelle gesagt, ich glaube allem, was geschrieben ist im Alten Testament. Ich glaube allem. Apostelgeschichte 24, 14. Glaubst du weniger als Paulus? Und vielleicht hatte sie zum ersten Mal das so miterlebt, dass ein gestandener Mann mit dem lebendigen Gott rechnete und ihm ganz offensichtlich vertraute. Und sicherlich hatte Drusilla davon erfahren, was Paulus auch in der öffentlichen Versammlung gesagt hatte, Kapitel 24, Vers 15, nämlich, dass er fest mit der Auferstehung der Toten rechnen würde. Ich lese den Vers mal vor, Apostelgeschichte 24, 15, da sagt Paulus, ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch die Juden warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird. Und zwar sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Er rechnet fest mit der Auferstehung. Aller müssen raus aus den Gräbern, um sich vor dem lebendigen Gott zu verantworten. Als der berühmte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki seinen 90. Geburtstag feierte, da sagte er damals dem Focus im Interview, er denke täglich ans Sterben. Und ich sage Ihnen ganz offen, so Reich-Ranicki, ich habe Angst vor dem Tod. Dass es ein Weiterleben nach dem Tod geben könne, das lehnte Reich-Ranicki rundweg ab. An ein Jenseits glaube er nicht, da kann ich nur lachen, sagte er. Und vergleichen Sie das jetzt mit Paulus. Mit Paulus, der die Fokusfrage genau entgegengesetzt zu Reich-Ranicki beantwortet. Ich habe die Hoffnung zu Gott, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Dieses Leben ist nicht das Letzte und das Grab ist nicht das Ende. Und wahrscheinlich hatte auch dieses Statement Drusilla ermutigt und etwas in ihr ausgelöst. Und ich frage Sie, was sehen unsere Zeitgenossen eigentlich an uns? Was können Leute wie Drusilla und Felix an uns entdecken, an uns Christen, dass ihr Gewissen rührt, ist in dem, was wir sagen und in dem, was wir sind und wie wir sind, ist da etwas, das andere dazu ermutigt, nachzufragen, das andere dazu einlädt, das Gespräch mit uns zu suchen. Geht von uns etwas aus, das das Denken herausfordert und das Hoffnung nährt. Und wir merken es doch, dass viele Menschen in diesen Corona-Tagen noch mehr Angst haben als sonst. Und mancher wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und durch die öffentliche Darstellung dieser Situation total eingeschüchtert ist. Entschuldigung. Die Frage ist, was sehen Sie bei uns? Was geht von uns aus? Drusilla. Und dann Felix. Sie wissen, Felix heißt der Glückliche. Aber war der wirklich so glücklich? Die Beziehung mit Drusilla war für ihn schon die dritte Ehe. Das schüttelt man nicht so einfach aus den Klamotten. Beim Volk war er nicht beliebt, ein von Ehrgeiz gerittener Emporkömmling, von dem Tacitus schreibt, Zitat, dass er die Macht eines Königs mit der Gesinnung eines Sklaven ausübte. Also demzufolge, wenn Tacitus recht hat, war er ein engstirniger, kleinkarierter Typ, verbissen, und ohne jede Großzügigkeit, ohne jede Perspektive. Und dann die vielen Abhängigkeiten, in denen er lebte. abhängig von seinem Bruder Pallas, der sich in Rom beim Kaiser für ihn verwendet hatte, abhängig von der jüdischen Religionsbehörde, die immer mit ihrer Beschwerde beim Kaiser drohten, abhängig vom Kaiser selbst, der ihn jederzeit abberufen konnte, und als römischer Heide abhängig vom Schicksal, wie die Heiden ja glaubten. Felix hatte einen gemeinsamen Sohn mit Drusilla, also Agrippa Junior. Und dieser Agrippa Junior, so wissen wir, kommt 20 Jahre später, also 79 nach Christus, bei einem Ausbruch des Vesuvs ums Leben. Der Sohn von diesem Felix. Was für ein Leben, was für eine Unsicherheit. Trotz der ganzen Karriere ein hin und her gerissener Mensch. Was mag er gesucht haben bei Paulus? Ja gut, da ist noch dieser Hinweis auf das erhoffte Bestechungsgeld in Vers 26. Zugleich hoffte er aber auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließe. Und darum ließ er ihn auch öfters kommen und besprach sich mit ihm nach dem Motto, je länger Paulus gefangen bleibt, umso höher die Summe, die er aus ihm rauspressen kann. Aber Lukas macht gleich klar, das war nicht sein einziges und auch nicht sein eigentliches Motiv. Die Luther-Übersetzung beschreibt sehr gut nebenbei. Nebenbei versuchte er auch noch Geld von Paulus zu bekommen. Da steht der griechische Begriff Hamma. Und Hamma bedeutet so viel wie, ja, zugleich spielte das Motiv auch noch mit. Aber Leute, man macht es sich zu einfach, wenn man den Felix auf dieses Motiv reduziert. Er wollte eben Geld rausholen. Das war nicht die Hauptsache. Sondern was war die Hauptsache? Die Hauptsache steht in Vers 24. Er ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Irgendwie hatte Gott ihn vorbereitet auf diese Chance. Gott schickt die Situation. Wir lesen im selben Kapitel in Vers 22, dass er über den Weg recht genau Bescheid wusste. Felix wusste, steht in Vers 22, über den Weg recht genau Bescheid. Und der Weg steht hier immer für den Weg des christlichen Glaubens, den Weg der Nachfolge Jesu. Dieser Felix war vorbereitet worden auf diese Situation. Ihr Lieben, wir müssen uns das klar machen. Unsere Zeitgenossen sind weitaus vielschichtiger als unsere Schubladen. Worauf reduzieren wir die Leute in unserem säkularen Umfeld manchmal? Wie schnell geben wir jemanden auf? Wie leicht sagen wir, ach, der hat sowieso kein Interesse, der kommt nie mit, das lohnt sich gar nicht. Typisches Beispiel vor einiger Zeit. Auf einem Parkplatz hier im Cananoer Wald in der Nähe von Hannover, im Umfeld von Hannover. Meine Frau und ich wollten spazieren gehen und dann war dort auf dem Parkplatz, das war während der Woche, ein Lastwagenfahrer, der saß in seinem Auto und der machte gerade Pause. Und meine Frau meinte doch, gib ihm doch was Christliches zu lesen, er hat doch Zeit, bring ihm das doch. Ich habe gezögert, habe gesagt, ja, ob der jetzt dafür offen ist, der will doch seine Ruhe haben, der macht hier seine Mittagspause. Aber meine Frau ließ nicht locker und sagte, man kann doch nichts verlieren. Geh doch hin und gib's ihm. Und ich habe mir einen Ruck gegeben und das gemacht und ihm eine kleine Schrift gegeben, die erklärte, dass allein Gott unserem Leben Sinn geben kann. Und ich wurde belohnt mit einem freundlichen Dankeschön und einem dankbaren Lächeln. Und der Mann hat dann offensichtlich auch seine Pause genutzt, um gleich reinzuschauen. Geben wir doch unseren Zeitgenossen eine Chance. Die Ewigkeit wird einmal deutlich machen, was aus unseren oft so zaghaften Versuchen geworden ist. Gott schickt die Situation. Und Paulus lässt sich darauf ein. Gott schickt die Situation, aber wir müssen sie auch nutzen. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Wir schulden die Wahrheit. Gott schickt die Situation und wir schulden die Wahrheit. Wir schulden die Wahrheit. Vers 25. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete. Jetzt geht's los. Paulus hält nichts zurück. Hinter der Amtsmiene und hinter dem Imponiergehabe des Politikers sieht Paulus diesen umgetriebenen Menschen. Diesen Menschen, der Jesus braucht, der die Wahrheit braucht über sein Leben und über Gottes Plan. Und der doch ohne Gott nicht klarkommt, wie keiner von uns ohne Gott klarkommt. Theo Lehmann hat das auf seine Weise über diese Szene gesagt, über Felix und Drusilla. Unaustilgbar sitzt die Frage nach Gott und die Sehnsucht nach Frieden mit Gott auch im Herzen eines brutalen Machthabers und einer Ehebrecherin. Und so sitzen sie nun da, der Herr Glücklich und die Frau Drusilla, geschminkt und gepudert und geliftet, aber niedergedrückt vom schlechten Gewissen. Behangen mit Gold und Diamanten, aber beladen mit Schuld. Ausgestattet mit Vollmacht über Leben und Tod, aber angekettet an die Macht der Sünde. Vollgestopft mit Leckerbissen, aber mit einem leeren, friedlosen Herzen. Kannst du diese Wirklichkeit deiner Zeitgenossen sehen? Geht dir das irgendwie ans Herz? Was siehst du, wenn du in ihre Gesichter schaust? Was siehst du, wenn du dir überlegst, was in ihrem Herzen sein mag? Ach, der kommt doch sowieso nicht mit zum evangelistischen Gottesdienst. Und so einen Livestream stellt er gar nicht an, da schläft er noch. Ach, den bräuchte ich gar nicht erst einzuladen. Vielleicht hast du ja recht. Aber vielleicht kommt er schon beim nächsten Mal. Und vielleicht wartet er ja darauf, dass du ihm einen Grund dafür nennst, dass doch nicht alles sinnlos ist. Vielleicht hofft er ja im tiefsten seines Herzens, dass da etwas wäre. Und vielleicht bist du gerade derjenige, den er braucht. Nun, was Paulus in diesem Fall die Sache erleichtert, ist der Umstand, dass Drusilla und Felix offensichtlich von sich aus nach dem Glauben fragen. Das ist immer noch mal leichter, wenn die Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, erklär mir das mal. Aber es gab andere Situationen, da ist Paulus auch auf Leute zugegangen, die ihn nicht gefragt hatten. Und wisst ihr, die Leute werden uns nur dann fragen, wenn sie irgendwo ran erkennen können, dass es bei uns etwas zu holen gibt. Dass wir einen Schatz verwalten, den auch sie eigentlich suchen. Und da haben die beiden sich in Paulus nicht getäuscht. Als sie ihm da gegenüber sitzen, verheddert der Gefangene sich nicht in diplomatische Floskeln nach dem Motto, überleg dir gut, was du sagst, sonst reitest du dich hier noch tiefer rein in das Schlamassel. Das könnte ja auch gut gemeint sein, ja. Dass Paulus sagt, naja, jetzt vor allem aufpassen, dass ich die beiden nicht vor den Kopf stoße. Das ist ja auch ein gutes Motiv, die Leute nicht vor den Kopf stoßen zu wollen. Also erstmal nur das Positive sagen, dass wir Christen an einen Gott der Liebe glauben, dass wir uns als Christen auch gern sozial engagieren, das hören die von der Regierung immer gern, dass wir für unsere Politiker beten, dann denken die immer gleich, wer für mich betet, der wird mich wahrscheinlich auch wählen. Aber was sagt Paulus ihnen in diesen kostbaren Minuten? Er weiß ja nicht, wie viel Zeit er hat, er weiß ja nicht, wie lange der Livestream dauern wird, wie lange sie bereit sind zuzuhören. Und jetzt hören Sie noch mal genau zu, was Paulus sagt. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete. Lukas notiert einfach kurz die Stichwörter, die Paulus dann entfaltet. Es geht um Gerechtigkeit, die Kaiosyne im Griechischen, Enthaltsamkeit oder Reinheit, Enkrateia, kann man auch übersetzen mit Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Und es geht um das zukünftige Gericht Chrimatos. Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit, Gericht. Wir schulden die ganze Wahrheit. Das ist nicht immer alles in einem Gespräch möglich, das ist ganz klar. Aber das ist die Botschaft, die die Menschen brauchen. Manchmal in mehreren Tranchen vielleicht. Aber das brauchen sie. Und jetzt müssen wir noch klären, was meint Paulus damit? Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit, Gericht. Vordergründig könnte man aus diesen Stichworten auch eine Moralpredigt basteln, die sich so auf das praktische Verhalten beschränkt. Ja, Gerechtigkeit. Naja, Felix war ja bekannt für seine Ungerechtigkeit. Er will Bestechungsgeld. Er lässt Paulus da einfach schmoren. Und das Stichwort Enthaltsamkeit oder Reinheit, da haben Felix und Drusilla bestimmt zunächst an ihre eheliche Untreue gedacht und an ihre Scheidung. Das passt ja auch dazu. Und dann das Stichwort zukünftiges Gericht. Also Gericht, das ist die verdiente Strafe für die bösen Taten der Ungerechtigkeit und die Unmoral. So, das wäre eine Moraldeutung dieser Begriffe. Das wäre alles nicht ganz falsch, aber es wäre viel zu wenig für das, was Paulus auf dem Herzen hat. Viel zu wenig für das, was Gott mit diesen Konzepten meint. Wissen Sie, wo der Schlüssel ist? Der Schlüssel zum Verständnis von Vers 25 ist der letzte Halbsatz von Vers 24. Schauen Sie unbedingt nochmal hin. Da steht es, er ließ den Paulus holen und hörte ihn, worüber? Über den Glauben an Christus. Das will er wissen. Das ist die große Überschrift über jedem missionarischen Gespräch, der Glaube an Christus. Und alles, was Paulus nun über Gerechtigkeit und über Reinheit und über das Gericht sagt, das hat alles zu tun mit dem Glauben an Jesus Christus. Das wird alles gefüllt, das wird alles bestimmt und ausgerichtet durch den Glauben an Christus. Und jetzt wird die Sache klar. Jetzt können wir das eins nach dem anderen durchbuchstabieren. Es geht also um Christusgerechtigkeit, um Christusreinheit, um ein Christusgericht. Was heißt das? Christusgerechtigkeit. Diese Frage hatte Paulus ja ein Jahr zuvor im Römerbrief aufs Ausführlichste behandelt. Wie kann ich trotz meiner eigenen Ungerechtigkeit vor Gott gerecht werden? Wie kann ich als ein Mensch, der ein belastetes und mit Sünde beschmutztes Leben hat, vor dem allmächtigen Gott bestehen? Und hier konnte Paulus ja gut mit der Verhandlung von vor einigen Tagen argumentieren. Hier konnte er sagen, also Felix, weißt du, vor eurem römischen Gericht, da bin ich gerecht. Da konnte ich in der Verhandlung alle Vorwürfe locker widerlegen. Aber vor Gottes heiligem Gericht, da sieht das anders aus. Da ist keiner von uns wirklich gerecht. Ich nicht, Felix, und du nicht, Drusilla, und du nicht, Felix. Unsere Taten folgen unserem Herzen. Und in unserem Herzen, geh mal in dich, sei mal ehrlich mit dir. In unserem Herzen, da wollen wir nicht Gott ehren und anbeten. In unserem Herzen, da wollen wir machen, was wir wollen. Da wollen wir machen, wozu es uns drängt. Wohin unsere Triebe uns treiben. Was unser Stolz uns gebietet, das wollen wir in unserem Herzen. Und entsprechend handeln wir Gott gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber. Und deswegen stehen wir mit einer großen, offenen Schuld als Ungerechte vor Gott. Und darum musste Gott dieses Problem für uns lösen, weil wir es niemals hätten lösen können. Und deshalb hat er Jesus Christus, seinen wirklichen Sohn, in diese Welt geschickt. Und der ist an diesem Kreuz für uns gestorben, der hat das hingenommen, obwohl er ohne jede Sünde war, obwohl er vollkommen und perfekt war, weil er der Sohn Gottes war und ist. Er hat es freiwillig und bewusst auf sich genommen, für uns an unserer Stelle hingerichtet und bestraft zu werden. Und Gott, der Vater, hat es angenommen und er hat es bestätigt durch seine Auferstehung. Und deswegen kann er uns jetzt vergeben, wenn wir zu Jesus kommen. Felix, wenn du das für dich persönlich annimmst, Felix, wenn du zugibst, dass du Jesus Christus brauchst, wenn du zugibst, dass das, was vor circa 25 Jahren in Jerusalem geschah, auch für dich geschehen ist, dann wirst du vor Gott gerecht gesprochen. Dann wirst du einen Freispruch bekommen, den du dir niemals selber geben kannst. Das ist Gerechtigkeit. Von Gott geschenkte Christus-Gerechtigkeit. Du wirst gerecht gesprochen, weil er dich für gerecht erklärt. Und ganz ähnlich ist das mit dem zweiten Begriff. Christus Reinheit oder Christus Enthaltsamkeit. Felix, wenn es allein nach unserem Verhalten ginge, gucken wir uns doch an, dann käme unter dem Strich nur eine sehr schmutzige Bilanz unseres Lebens zusammen. Sieh mich an. Ich habe die Christen verfolgt. Ich habe Morde angeordnet. Meine Liste meiner Versagenstaten ist lang genug. Und jetzt schau du dein Leben an. Und Drusilla, du dein noch so kurzes Leben. Wir haben alle genug Dreck am Stecken. Und Felix dürfte geschluckt haben. Aber, sagt Paulus, der Gott, an den ich glaube, der schenkt seinen Leuten Reinheit, Keuschheit, eine Christusreinheit. Und der Begriff Keuschheit lässt uns natürlich zunächst an sexuelle Reinheit denken. Treue in der Ehe, keine Geschlechtsgemeinschaft außerhalb der Ehe. Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, wie es die Schöpfungsordnung vorsieht. Abwendung von Pornografie. All das gehört zu dem Begriff Keuschheit und all das meint dieser Begriff auch. Aber er ist noch viel breiter. Reinheit, das bedeutet, ein Leben zu leben im praktischen Einklang mit Gottes Willen. Und sexuelle Sünden sind ja nur ein Beispiel für andere Sünden. Sie greifen freilich sehr tief in unser Leben hinein, weil sie in unseren Körper hineindringen. Aber wenn Jesus, der Herr in deinem Leben geworden ist, Felix, dann erklärt er dich nicht nur für gerecht, sondern dann wird er dir auch helfen und dann wird er dich lehren, in Reinheit und in Selbstbeherrschung zu leben, weil er dir seinen Heiligen Geist schenken wird, weil er selber bei dir sein wird. Und Paulus hat das ja dann geschrieben im Galaterbrief, Kapitel 5. Die Frucht des Geistes, also die Veränderung, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das ist der letzte dieser neuen Begriffe. Selbstbeherrschung. Das gehört mit dazu. Das wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Ja, die Bibel sagt auch, dass wir das auch als Christen nicht perfekt hinbekommen. Das ist wahr. Und das weiß jeder Christ. Solange wir hier auf dieser Erde und unter den Bedingungen dieser Welt leben, brauchen wir Vergebung. Immer wieder. Solange wir laufen, merken wir auch immer wieder, dass wir noch stolpern. Aber das unterscheidet uns von den Nichtchristen. Wir wollen gerne rein sein. Wir sehnen uns danach, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. und über das er sich freuen kann. Und wir beugen uns unter unsere Schuld, auch wenn sie im Alltag immer wieder einreißt. Und wir schieben die Schuld für unsere Sünde nicht auf Gott ab und sagen, ist er doch schuld, wenn er mich sündigen lässt. Und nun könnte man fragen, okay, Christusreinheit, aber warum redet Paulus nicht Christen gegenüber über ethische Fragen? Das ist doch nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist doch die Christusgerechtigkeit. Warum aber das Nebenthema Ethik? Warum redet Paulus hier über Reinheit und Keuschheit, obwohl doch für den Nichtchristen am Anfang nicht steht, dass er sein Verhalten ändert, sondern dass sich seine Beziehung zu Gott ändert? Dadurch geht es doch los. Dadurch wird doch einer erst Christ. Christ werde ich ja nicht dadurch, dass ich keusch lebe. Sogar manche Nichtchristen können keusch leben. Sondern Christ werde ich doch erst dadurch, dass ich Jesus als meinen Retter anrufe. Das ist Christusgerechtigkeit. Christusgerechtigkeit ist nicht moralische Anständigkeit, sondern Vergebung für meine Schuld. Warum redet Paulus trotzdem diesen Nichtchristen gegenüber zu Fragen der Ethik? Er macht das wahrscheinlich deshalb, weil er dem Menschen an diesen praktischen, ethischen Beispielen zeigen kann, dass ihr Leben in Gottes Sicht nicht in Ordnung ist. Diese ethischen Beispiele sind für diese Menschen wie ein Spiegel, den Paulus ihnen vorhält, um ihnen zu zeigen, schaut her, das ist die Realität eures Lebens. Und jetzt vergleicht das mit dem, was Gott eigentlich von euch wollte. Also Paulus hält ihnen diesen ethischen Spiegel vors Gesicht, um ihnen zu sagen, guckt euch das an, das ist das Ergebnis. Aber das, was man an der Oberfläche sieht, hat einen tieferen Grund. Du lebst deshalb gegen Gottes Schöpfungsordnung, weil du dich von Gott persönlich entfernt hast, weil du dir selber wichtiger bist als Gott. Und was du hier in diesem Spiegel deines ethischen Versagens erkennen kannst, das ist nur die Folge, das ist nur das Ergebnis. Und darum brauchst du am dringendsten nicht eine moralische Verbesserung, die kommt dann schon, sondern am dringendsten brauchst du die Nähe zu Gott selbst. Am dringendsten brauchst du Frieden mit Gott, Gerechtigkeit von Gott. Und die bekommst du nur durch Jesus. Das ist Christusgerechtigkeit. Die Christusgerechtigkeit ist die Basis für alles andere. Und auf der Basis dieser Christusgerechtigkeit kann auch diese Christusreinheit sich entfalten mit allen Schwankungen und Ausschlägen. Aber Gott ist treu. Und dann das letzte Stichwort. Christusgerechtigkeit, Christusreinheit, Christusgericht. Lieber Felix, Gottes Gericht geschieht nicht so, dass du eine Liste machst und darauf deine guten Taten schreibst und deine bösen Taten. Und das wird dann miteinander verrechnet. Was du als Ehemann, was du als Staatsmann so alles geleistet hast und was du dir alles hast zu Schulden kommen lassen. Und das wird dann gegeneinander aufgerechnet und dann sieht man, was am Ende rauskommt. Nein, nein, Gottes Gericht, Felix, ist ein Christusgericht. So wie du über mich vor wenigen Tagen Gericht gehalten hast, so stehst du im Gericht des allmächtigen Gottes. Und Gottes Gericht ist gerecht. Und Gottes Gericht entscheidet sich nicht an deiner Bilanz, sondern an deiner Beziehung. Gottes Gericht entscheidet sich nicht an deiner Bilanz in ethischer Hinsicht, sondern an deiner Beziehung zu Jesus. Zu Jesus, dem der Vater das Gericht übertragen hat. Zu Jesus, der das letzte Wort über dich, Felix, und über mich, Paulus, und über jeden von uns fällen wird, sprechen wird, der heute am 29. März diesen Livestream hört. Und vielleicht hat Paulus den beiden ja nochmal den gleichen Satz gesagt, den er in Apostelgeschichte 17 einige Wochen vorher in Athen proklamiert hatte, als er dort auf dem Areopag seine große Rede hielt und dann in der Schlussphase dieser Rede sagte, 17 Vers 31 Apostelgeschichte, weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Hier haben wir wieder die Begriffe. Den Erdkreis in Gerechtigkeit richten, durch wen? Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn von den Toten auferweckte. Christus ist der Richter und er ist beglaubigt zu diesem Richterdasein, weil er von den Toten auferstanden ist und die Macht des Todes gebrochen hat. Da steckt alles drin, was Paulus dem Felix in Caesarea auch erklärt hat. Christus starb für meine Schuld und er hat mich gerecht gesprochen. Das war gestern. Christus reinigt jetzt mein Leben und er führt mich auf seinem Weg und er vergibt mir täglich wieder, was passiert. Das ist heute. Und Christus wird mich einmal in seinen Himmel holen, sodass kein Gericht dieser Welt, sodass keine Instanz zwischen Himmel und Erde mich mehr bedrohen kann. Und das wird morgen sein und in alle Ewigkeit. Und so, lieber Felix, sieh mich an, ich bin zwar dein Gefangener, aber mein ganzes Leben, gestern, heute und morgen, ist aufgehoben bei Christus und geborgen in seinem Schutz. So etwa dürfte Paulus dem Felix diese drei Begriffe erklärt haben: Gerechtigkeit, Keuschheit und Gericht. Wenn er ein Paperback seines Römerbriefs dabei gehabt hätte, hätte er es ihm bestimmt geschenkt an dieser Stelle. Das war noch nicht möglich. Aber vielleicht hat er ihm ja ein paar zentrale Thesen des Römerbriefs nochmal aufgeschrieben, dass er sich das nochmal in Ruhe durchlesen konnte. Und dann wissen wir nicht, wie weit Paulus gekommen ist mit seinen Erklärungen letztlich. Denn nach einiger Zeit wird dem Gouverneur der Boden zu heiß und er erträgt es einfach nicht, dem Paulus länger zuzuhören. Schauen Sie, das sieht man hier in Vers 25, also Apostelgeschichte 24, Vers 25. Als Paulus von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und dem Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Hier steht, er erschrak. Und wissen Sie, das Wort, was da im Griechischen steht, ist nicht nur das einfache Wort für Furcht und Schrecken, das wäre Phobos, sondern hier verwendet Lukas eine verstärkte Form, Emphobos. Und Emphobos bedeutet voller Furcht, alarmiert von Furcht, aufgeschreckt bis ins Mark. Deswegen dieser starke Begriff hier. Und das ist das dritte und das letzte, was wir zum Schluss einfach noch festhalten müssen. Ja, Gott schickt die Situation und ja, wir schulden die Wahrheit. Und am Ende drittens, es schlägt das Gewissen. Gott schickt die Situation, wir schulden die Wahrheit und zum Schluss, es schlägt das Gewissen. Felix, wahrscheinlich auch Drusilla, müssen sich irgendwie ertappt gefühlt haben. Ertappt von dem, was Paulus sagte. Wahrscheinlich wird der jungen Frau immer bewusster geworden sein, wie viel Schuld an ihrem noch jungen Leben schon klebte. Und plötzlich beginnen die beiden zu ahnen, wenn das wahr ist, was Paulus sagt, dann ist unser Leben wirklich in großer Gefahr. Aber sie sind noch nicht bereit, sich dem jetzt zu stellen. Sie sind ganz offensichtlich noch nicht bereit, kann man menschlich ja auch verstehen, jetzt schon die Konsequenzen zu ziehen. Und was macht Felix? Er flüchtet Hals über Kopf aus dem Gespräch und sagt andermal mehr, jetzt reicht's mal für heute. Und er sagt aber auch, okay, lass uns in Kontakt bleiben. Also so ganz will er den Faden nicht abschneiden. Er sagt hier in Vers 25, zu gelegener Zeit, also wenn ich gelegene Zeit finde, dann wollen wir nochmal weiter reden. Und die Frage heißt schlichtweg, wann ist die gelegene Zeit? Das wird Paulus auch gedacht haben. In 2. Korinther 6, Vers 2 schreibt er dann mal, jetzt ist die gelegene Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Felix, du weißt nicht, wie viele Möglichkeiten du noch bekommen wirst. Und kennen wir das nicht ebenfalls, wie viele, die vom Evangelium erschrocken waren, wie viele, die zu ahnen begonnen hatten, es muss sich etwas ändern an meinem brüchigen und nicht konsistenten Leben, an meinem gefährdeten Leben. Ja, es muss sich was ändern. Zu gelegener Zeit will ich mich darum kümmern. Ja, zu gelegener Zeit will ich mal in der Bibel lesen. Zu gelegener Zeit will ich mal über mein Leben nachdenken. Jetzt habe ich noch keine Zeit. Jetzt muss ich erst noch meine Arbeit forcieren und mich um dieses und jenes kümmern. Aber zu gelegener Zeit will ich vielleicht mal in den Gottesdienst kommen. Zu gelegener Zeit den Livestream möglicherweise einschalten. Wie viele haben so gedacht und geredet und die Zeit kam nie mehr. Bei Felix ist das Gespräch wirklich weitergegangen, noch oft. Wir lesen hier in Vers 26, er ließ ihn noch öfters kommen und besprach sich mit ihm. Und trotzdem erfahren wir nichts von einer Umkehr. Wir erfahren auch nicht, was aus Drusilla geworden ist. Was wir erfahren, klingt traurig. 2 Jahre lang lässt der Gouverneur den Apostel noch in Untersuchungshaft schmoren dort. Man kann sich vorstellen, irgendwann werden ihre Gespräche seltener geworden sein. Und am Ende lesen wir in Vers 27, als aber 2 Jahre verflossen waren, da bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger. Und da sich Felix die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus gebunden zurück. Er wollte wenigstens noch einen guten Ruf behalten, wenn schon seine Karriere hier im Jahr 59 zu Ende geht. 2 Jahre versucht Felix also noch, sich durch diese Situation hindurch zu lavieren. 2 Jahre lang kann er seine Karriere als Gouverneur in Caesarea noch retten. Und nach 2 Jahren senkt Nero dann den Daumen, wahrscheinlich 59 nach Christus. Eigentlich ist es ein harmloser Fehler, über den Felix am Ende stolpert. Er gerät zwischen die Fronten eines Streits zwischen Syrern und Juden dort in Caesarea. Er will das lösen, er vergaloppiert sich, er kriegt es nicht hin und Kaiser Nero ist not amused. Das Statthalterkarussell dreht sich weiter, nur ohne Felix. Er fällt in Ungnade und verschwindet von der Bühne der Weltgeschichte. Über seine Todesstunde wissen wir nichts. Vielleicht hat er sich ja später noch an diese Gespräche mit Paulus erinnert. Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht hat Gott ihm die Gnade einer späten Bekehrung gewährt, wie so manchem anderen, wie dem Manasse zum Beispiel. Wir werden das erst in der Ewigkeit erfahren. Fragen Sie nach. Und genauso geht es doch uns auch, mit manchen Menschen, denen wir das Evangelium gesagt haben. Mit manchen Menschen, mit denen wir vielleicht eine Weile gemeinsamen Wegs gegangen sind. Und er ist nicht geblieben. Sie ist nicht geblieben. Und dann lasst uns niemanden vorzeitig abschreiben. 2 Jahre hat Paulus reden können mit dem Felix. Lasst uns versuchen, in Kontakt zu bleiben mit diesen Menschen, wo immer es möglich ist. Aber mancher will nicht und bricht dann alle Brücken hinter sich ab und sagt, lasst mich in Ruhe. Und irgendwann verlieren wir sie dann aus den Augen und wissen nicht mehr, was aus ihnen geworden ist. Manche kommen wieder zurück und dann gibt es ein Freudenfest. Bei anderen erfahren wir nicht, ob ihre Todesstunde mit Jesus oder ohne Jesus sein wird. Manchmal sehen wir nicht, wie es ausgeht, aber manchmal tritt offen ans Licht, wie Jesus aus einem unwahrscheinlichen Zuhörer einen unwahrscheinlichen Bekehrten macht. Wie aus einem unwahrscheinlichen Zuhörer am Ende sogar ein unwahrscheinlicher Bekehrter wird, einer, von dem man das niemals erwartet hätte. Und mit diesem Titel, und damit schließe ich, hat Rosaria Butterfield ihre eigene Lebensgeschichte überschrieben und tituliert »The Secret Thoughts of an Unlikely Convert«, die geheimen Gedanken einer unwahrscheinlichen Bekehrten. Rosaria Butterfield war Professorin für Englisch und Frauenforschung. Sie bezeichnet sich selbst als eine Idealistin, die vor allem Minderheiten helfen wollte. Und sie war eine bekennende Lesbin und kämpfte für ihre Überzeugung. 1997 veröffentlicht Rosaria Butterfield einen vielbeachteten Artikel, einen Artikel gegen das biblische Menschenbild, einen Artikel gegen das christliche Verständnis von Ehe und Familie. Einen zupackenden, einen kämpferischen Artikel. Und darauf bekommt sie viele Reaktionen. Sie schreibt, es gab viele Leserbriefe als Reaktion auf meinen Artikel, so viele, dass ich je einen Behälter auf beiden Seiten meines Schreibtisches anbrachte, einen Behälter für die Hassbriefe und einen Behälter für die Fanpost. Entweder oder. Aber einen Brief, den ich erhielt, der hebelte mein Ablagesystem aus. Er kam von einem Pfarrer einer konservativen presbyterianischen Gemeinde. Dieser Brief war ein gütiger Brief und zugleich ein herausfordernder Brief. Ken Smith, so hieß dieser Pastor, ermutigte mich einfach, durch seine Art mir Fragen zu stellen. Er fragte, wie sind Sie zu Ihrer Sichtweise gekommen? Woher wissen Sie, dass Sie recht haben mit Ihrem lesbischen Statement? Glauben Sie an Gott? Und er bat mich, die Theorien, die ich verteidigte, doch einmal zu hinterfragen. Und ich wusste nicht, wie ich auf diesen Brief reagieren sollte. Er passte weder in Korb A noch Korb B und ich warf ihn dann in den Papierkorb. Aber er ließ mich nicht los. Und am Abend holte ich ihn dann wieder aus dem Papierkorb hervor. Und dann kommt es zu einer Korrespondenz zwischen Rosaria Butterfield und diesem Pfarrers-Ehepaar. Und die beiden laden sie dann eines Tages zu sich nach Hause ein. Es kommt zum Gespräch. Rosaria beschreibt, sie betraten mein Leben. Wir führten viele Gespräche sehr ehrlich. Und dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Und ich las die Bibel ungefähr so, wie ein Vielfraß frisst. Also ganz viel und ganz intensiv. Und eines Abends sagte Rosaria dann zu ihrer Partnerin Jay, was ist, wenn dies alles wahr ist, was hier in der Bibel steht? Was ist, wenn Jesus wirklich der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir alle in der Klemme sitzen? Die ganze Zeit, sagt sie, kämpfte ich gegen die Idee, dass die Bibel von Gott inspiriert und wahr sein könnte. Aber die Bibel wurde mir immer größer, bis sie meine Welt ganz überströmte. Ich kämpfte mit aller Kraft dagegen an. Und an einem Sonntagmorgen stieg ich aus dem Bett meiner lesbischen Geliebten und saß eine Stunde später in einer Kirchenbank der presbyterianischen Gemeinde. Ich fiel auf durch meinen maskulinen Haarschnitt, erinnerte mich aber daran, dass ich ja dort war, um Gott zu begegnen und nicht um dort reinzupassen. Und die Vorstellung, die mich wellenartig ergriff, dass ich und alle Menschen, die ich liebte, in der Hölle leiden würden, die brach in mein Bewusstsein hinein und ließ mich nicht mehr los. Aber Gottes Verheißungen rollten wie große Wellen in meine Welt hinein. An einem Sonntag predigte Pastor Ken über den Text aus Johannes 7, Vers 17, wo Jesus sagt, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Wenn jemand Gottes Willen tun will, und sie sagt, dieser Vers machte den Treibsand deutlich, auf dem meine Füße bis dahin gestanden hatten. Dieser Vers überführte mich. Ich wollte, dass Gott mir zu meinen Bedingungen zeigen sollte, weshalb die Homosexualität eine Sünde ist. Ich wollte eben die Richterin sein und nicht diejenige, die von Gott beurteilt wird. Aber dieser Vers, Johannes 7,17, versprach Erkenntnis nach dem Gehorsam. Und ich rang mit der Frage, wollte ich die Homosexualität wirklich aus Gottes Sicht verstehen oder wollte ich mich lediglich rechtfertigen und mit ihm streiten? An diesem Abend betete ich, dass Gott mir die Bereitschaft gebe, zu gehorchen. Wer bin ich? Wer soll ich in Gottes Augen sein? Und dann, an einem der folgenden Tage, kam ich mit offenen Händen und offenem Herzen zu Jesus. Ganz offen. In all diesen Auseinandersetzungen zwischen den krass verschiedenen Weltanschauungen standen mir Ken und seine Frau Floy stets bei. Und ebenso auch die Gemeinde, die seit Jahren für mich gebetet hatte. Jesus triumphierte. Und ich war zerbrochen. Meine Bekehrung glich einem Zugunglück. Also sie brachte mein ganzes bis dahin gelebtes Leben zum Crashen. In all meiner Schwachheit glaubte ich jetzt, dass wenn Jesus den Tod besiegen konnte, er auch mein Leben in Ordnung bringen kann. Ich nahm zunächst zaghaft und dann leidenschaftlich den Trost des Heiligen Geistes an, den Zuspruch von Jesu Vergebung. Und heute genieße ich den inneren Frieden und die Gemeinschaft mit meinem Ehemann. Ich vergesse das Blut nicht, das Jesus für mein Leben vergossen hat. Mein früheres Leben lauert aber immer noch in den Ecken meines Herzens. Was für ein mutmachendes Lebenszeugnis. Rosaria Butterfield sagt, ja, ich weiß, wo ich herkomme. Mein früheres Leben ahne ich noch in den Ecken meines Herzens, das stimmt. Aber Jesus ist stärker als mein altes Leben. Er hat mir alles vergeben und er wird alles gut machen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du lebst. Und wir danken dir dafür, dass so wie ein Felix mit deinem Anspruch konfrontiert wurde und so wie eine Rosaria Butterfield in der Bibel entdecken konnte, dass du wirklich lebst. Wir danken dir, dass auch wir dir heute so begegnen dürfen. Dass du unser Leben zurechtbringen willst, Herr. Dass du alle Schuld vergeben willst. Und dass für dich kein Mensch zu schwierig ist, als dass du ihn nicht retten könntest und wolltest. So, Herr, erbarme dich über unser Leben und gib uns ein empfindsames Herz für unsere Zeitgenossen. Gib, dass wir niemanden aufgeben und dass wir dein Evangelium hineintragen in unser Umfeld, auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt. Wir beugen uns vor dir, voller Dank und voller Beschämung auch darüber für alles, was du uns geschenkt hast. Und wir loben dich, Jesus, als unseren Retter und unseren König. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied zusammen singen. Vorgesungen wird es von Jörg Swoboda über die Einspielung. Geschrieben ist es mit von Theo Lehmann, vertraut auf den Herrn für immer. Er ist der ewige Fels.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.